온다.
비온다.
온다.
비온다.
온다.
비온다.
스티븐 아우스 라틴 아메리카.
보스 스티 아메리카 라틴.
Hallo zusammen. Wir haben uns wieder alle Mühe gegeben, euch das miese Herbstwetter mit einem unglaublich interessanten Onda-Info zu versüßen. Mit den aktuellsten Absurditäten aus Honduras beschäftigt sich unser Kommentar zu Beginn der Sendung. Im Anschluss präsentieren wir euch zwei unserer aktuellsten Beiträge zum Thema Ressourcen in Lateinamerika. Für den ersten Beitrag reisen wir nach Mexiko, genauer nach Mexiko-Stadt. Dass Mexiko-Stadt ursprünglich geradezu im Wasser schwamm, dürfte vielen bekannt sein. Doch die von den Azteken auf künstlichen Inseln errichtete Metropole sitzt ein paar hundert Jahre später so langsam auf dem Trockenen. Schuld daran ist nicht zuletzt der enorme Wasserverbrauch der 20-Millionen-Stadt. Wie also mit der knappen Ressource Wasser umgehen? Der zweite Ressourcenbeitrag versucht eine erste Annäherung an das gigantische Infrastruktur- und Entwicklungsvorhaben von 12 südamerikanischen Ländern, IRSA genannt. Südamerika rüstet sich für den Weltmarkt. Es will als Lieferant für Agrarprodukte, Energie und Rohstoffe eine neue Stufenleiter erklimmen. Doch was bringt IRSA tatsächlich? Wem bringt es was? Und wie wirkt es sich auf die ökologisch hochsensiblen Gebiete des Kontinents wie den Amazonas aus? Bevor wir jedoch all diesen Fragen nachgehen, zunächst eine kleine Meldung aus Argentinien. Folgendermaßen hätte die Schlagzeile lauten können. Zum ersten Mal dürfen sich in Lateinamerika zwei Männer das Ja-Wort geben. Und zwar in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Das wäre was gewesen, wenn Argentinien, wo bereits seit 7 Jahren eingetragene Lebenspartnerschaften möglich sind, nun das erste Land Lateinamerikas gewesen wäre, in dem die Homo-Ehe legalisiert wird. Wie gesagt, wäre. Denn dem Ganzen hat nun die Richterin Marta Gómez Aycina Einhalt geboten. Das Aufgebot für Alex Freire und José María de Bello war schon bestellt, als die Richterin in letzter Minute die Genehmigung eines anderen Gerichts für die Eheschließung für nichtig erklärte. Gegen die Homo-Ehe laufen vor allem die katholische Kirche und konservative Kreise Sturm. Argentinische Schwulen- und Lesbengruppen haben Proteste angekündigt. Und immerhin berät immer noch das argentinische Parlament über die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Ob allerdings mit dem Recht auf Eheschließung auch in jeder anderen Hinsicht gleiche Rechte verbunden sind, darf bezweifelt werden.
Es el final de los finales. El mundo se muere con tanta basura en medio. Dudo que se recupere. Y está solo en nuestras manos el futuro del planeta. Contaminación, alteración del tiempo. Y no hay manera de evitar la guerra. Peleas por nada. Solo sé que si sigue así la cosa, la humanidad está acabada. Es la crisis terminal. El final del apocalipsis. El fin. Nadie puede cambiar lo escrito aquí. Desde mi escritorio comunico la predicción de los mayas. La creación de Dios fue solo un fallo más. Creamos destrucción a cada paso. Odio, avaricia, envidia son solo 3 de miles de casos, un fracaso en cada diario personal. ¿Cuántas cosas quedan por hacer? ¿Y cuántas que jamás podrás contar? Nuestro egoísmo es transformado en contaminación. Estamos más cerca del final tras cada incendio. Inundación no quiere generar más energía. Madre naturaleza se cansó y el sol no quiere ponerse de día. Los polos se derriten por calentamiento global. ¿Culpa de la atmósfera? La culpa la tiene un gas mortal para la capa de ozono. Somos demonios, todo sea por el petróleo, por el monopolio. Y es que el ser humano me da asco, y en ello me incluyo. Demasiados quieren jugar a ser Dios. Y yo sé que nos depara el futuro, pero auguro solo caos. Animales abandonados, cuerpos maltratados, son el tope de la frontera.
Es ist allgemein bekannt, dass der Putsch in Honduras zur Einschränkung fundamentaler Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit geführt hat. Von Massenverhaftungen, Internierungen, Ausnahmezustand und ungeklärten Morden ganz zu schweigen. Aus diesen Gründen haben die Vereinten Nationen, die Organisation amerikanischer Staaten, die Europäische Union und selbst die USA die Putschregierung unter Roberto Micheletti nicht anerkannt. Insofern scheint es absurd, dass eine deutsche Parteienstiftung, die den Zusatz »Für die Freiheit« im Namen führt, diesen Putsch von Anfang an massiv unterstützt hat. Doch das ist Vergangenheit, denn jetzt ist alles wieder gut. Honduras hat gewählt. Diejenigen Medien, die nicht verboten wurden, haben »freie und transparente Wahlen« festgestellt. Doch aus Protest gegen den zutiefst undemokratischen Militärputsch haben Teile der Bevölkerung den Urnengang trotz Wahlpflicht boykottiert. Alle anderen hatten im Wesentlichen die Wahl zwischen zwei Männern aus der Oberschicht. Gewonnen hat Porfirio Lobo und verspricht eine Politik der Einheit. Zwar gehört er nicht der liberalen, sondern der nationalen Partei an, doch beide teilen sich schon seit Jahrzehnten de facto die Macht und wurden jetzt von einer de facto Regierung wieder an die Macht gebracht. Zwischendurch hatte Mel Zelaya mit Mindestlohn und Alva-Beitritt am korrupten Machtgefüge gerüttelt. Jetzt sitzt er immer noch mit seinem Cowboyhut gefangen in der brasilianischen Botschaft.
Estas elecciones deberán de ser anuladas. Estas elecciones deberán de ser reprogramadas cuando se restablezca el Estado de Derecho y cuando Honduras vuelva a la normalidad.
Verloren hat die Bevölkerung und die Freiheit. Doch Moment, genau diese habe gesiegt, behaupten dagegen Vertreter der Stiftung mit der Freiheit im Namen. Unfreie und undemokratische Wahlen im Nachhinein mit dem Zusatz frei zu legitimieren, ist ungefähr so, wie dem Volk glauben machen zu wollen, dass 2 plus 2 gleich 5 ist. Verloren haben aber auch der Mann mit dem Cowboyhut und andere links- oder linkslackierte Regierungen. Das chavistische Venezuela war bereits im Jahr 2002 Schauplatz eines Putschversuches rechtsgerichteter Kräfte. Damals tatkräftig dabei die Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Putsch schlug fehl und Hugo Chavez versucht seine Regierung vor weiteren Putschen zu schützen. Der Preis dafür ist die Gängelung der Opposition und die Einschränkung der Pressefreiheit. Doch auch Hugo Chavez delegitimiert sich selbst, zumindest in den Augen aller, die nicht einer steinzeitlichen Facette des Kommunismus anhängen.
No reconoceremos ningún resultado de estas elecciones.
Schließlich übt er selbst den Schulterschluss mit einem mutmaßlichen Wahlbetrüger. Mahmoud Ahmadinejad ist zwar nicht rechts wie Porfirio Lobo, aber auch keinesfalls links, sondern bestenfalls größenwahnsinnig. Und die Friedrich-Naumann-Stiftung? Sie hat gewonnen. Zunächst war sie die einzige Organisation, die den Putsch wider jeder Realität als freiheitlich und demokratisch heilig sprach. Inzwischen haben bedeutende Staaten der Welt, unter anderem die USA, Kanada, Israel und Kolumbien, Zelaya fallen gelassen und sind bereit, den unfrei gewählten Lobo als legitimen Staatschef zu akzeptieren. So können die Freiheitlichen nicht nur in Honduras die Sektkorken knallen lassen und ihr Glas richten auf Nicaragua. Denn dort sitzt die nächste liberale Partei, die wieder an die Macht kommen möchte. Das dürfte nicht mehr allzu schwer werden, denn Daniel Ortega ist selbst kein Gegner krummer Machenschaften und rückgratloser Kungeleien. Dementsprechend ist er zu Recht auch in seinem Land umstritten. Und außerdem, was einmal klappt, kann beim zweiten Mal nur besser werden. Erst im November wurde der Putschist Micheletti zum Vizepräsidenten der Liberalen Internationalen gekürt. Wir glauben, dass er die Demokratie in der Region stärken kann, sagt sein Präsident, ein gewisser Van Baalen. Van Baalen war, ebenfalls im November, aus Nicaragua rausgeflogen. Angeblich wollte er die Armee zu einem Putsch anstacheln. Bestimmt nur, um die Demokratie zu stärken. Die Rechnung ist einfach. 2 plus 2 gleich 5. Man muss es nur oft genug wiederholen. Übrigens ist auch der neue deutsche Außenminister mit dem Demokratieverständnis der Friedrich-Naumann-Stiftung groß geworden. In diesem Sinne kann man die liberalen Demokratieversprecher schon singen hören. Heute gehört uns Honduras und morgen...
Vientos mueven el mar, tierra nos escupe lava, lluvia cae sobre esta página que quedará borrada, una historia que será real y en eso está basada, solo es el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba. Vientos mueven el mar, tierra nos escupe lava, lluvia cae sobre esta página que quedará borrada, una historia que será real y en eso está basada, solo es el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba. Al otro lado no sé lo que hay, quizá lo mismo, la tierra se autodestruye con cada seísmo, un espíritu suicida acaba con parte de sí, no hay final feliz cuando se te echa encima un tsunami, un huracán de magnitud. Bienvenido a la realidad, así de cruda, si hay alguien arriba no tendrá piedad. Nuestro cuerpo es tan solo un peón más en este ajedrez, una lucha entre el cielo y el infierno a través de internet. El fin del mundo se acerca. ¿Por qué?
pasará la historia, contado en forma de leyenda, y así seremos inmortales para siempre. El mundo es un negocio y nosotros somos los clientes. No existe solución, todo se va.
Tenemos una destrucción completa de recursos naturales.
Nosotros creemos que hay una crisis ambiental en la Argentina.
Contaminación de agua, suelo, aire.
Ernährungssicherheit und Monokulturen.
Biosprit und Zerstörung des Regenwaldes.
Sojaanbau und Vertreibung von Indigenas.
Widerstand und Repression.
Schöne neue Weltwirtschaft.
Wenn ihr es genauer wissen wollt, schaut und hört nach.
In unserer Sendereihe über Ressourcen, Ressourcenausbeutung, alternative Konzepte und noch viel mehr.
Auf www.npla.de.
Es un crimen ambiental y un crimen social.
De ti.
Schade, schade. Mit melodischen Liebeserklärungen zum Mitträllern unter der Dusche dürfte es in Mexiko-Stadt bald vorbei sein. Denn das Wasser reicht vielleicht bald nur noch für eine Katzenwäsche. Bürgermeister Marcelo Ebrard rief im August dieses Jahres erstmals Alarmstufe Orange aus. Denn im kommenden Februar könnte es erstmals zu anhaltenden Engpässen bei der Trinkwasserversorgung kommen.
Warum wird das Wasser in Mexiko-Stadt immer knapper? In der aktuellen Debatte wird selten ausführlich auf die Vielfalt an Gründen eingegangen, denn mit Wasser wird Politik gemacht, lässt sich Geld verdienen, egal ob nun bei der angestrebten Privatisierung des Wassernetzes oder dem Verkauf apokalyptischer Nachrichten wie Klimawandel nicht mehr aufzuhalten, wir werden alle verdursten.
Doch lieber erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Ein Blick auf die jährliche Niederschlagsstatistik zeigt, dass der Wasserreichtum Mexikos immer schon ungleich verteilt war. Dem tropischen Südosten stehen fast 70% der Ressource zur Verfügung. In Mexiko-Stadt aber, wo fast jeder vierte Mexikaner lebt, hat man nur ein Fünftel der nationalen Wasserreserven zur Verfügung.
Ganz unschuldig ist der menschgemachte Klimawandel jedoch auch nicht an der kritischen Wasserlage. Und längst ist die mexikanische Hauptstadt von einer schleichenden Wüstenbildung betroffen. Weiträumige Abholzungen, Smogwolken und eine fast lückenlose Betondecke haben das ökologische Gleichgewicht nachhaltig ruiniert.
Der sorglos ruppige Umgang mit der eigenen Umwelt spiegelt sich auch im Wasserverbrauch wider. Stünden statistisch betrachtet jedem Mexikaner täglich eigentlich 153 Liter des kühlen Nass zur Verfügung, so wird dieser Verbrauch in Mexiko-Stadt mit 280 Litern deutlich übertroffen. Tropfende Wasserhähne, ausgiebige Autowäschen, wenig effiziente Kühlsysteme in der Industrie und. Satte 6 Milliarden Liter Wasser werden so in der Metropole täglich verbraucht. Der schlimmste Wasserfresser ist jedoch das undichte Leitungsnetz. Auch wenn man bemüht ist, die ständigen Lecks zu beseitigen, versickert oder verdunstet täglich immer noch mehr als ein Drittel des Trinkwassers ungenutzt.
Moment, könnte man jetzt einwenden. Was da versickert, kommt doch wenigstens dem Grundwasser zugute. Dies wäre tatsächlich so, würden die Bewohner Mexiko-Stadts das Wasser unter ihren Füßen nicht konsequent übernutzen. Und diese wenig nachhaltige Ausbeutung der Grundwasserreserven hat sogar dazu geführt, dass die Stadt immer weiter im Boden versinkt. Und zwar bis zu satte 30 cm im Jahr.
Das klingt nun doch wieder bedrohlich und ist Wasser auf die Mühlen derer, die das kühle Nass mit harter Hand verteilen wollen. Nicht gleich aus Wasser weinen, aber zumindest aus einem öffentlichen Gut eine Ware machen, Das war und bleibt die Richtlinie der mexikanischen Regierungen seit den 80er Jahren. Der frühere Umweltminister Alberto Cárdenas Jiménez drückte diese Idee besonders plastisch aus, als er verkündete, nicht müde zu werden, die Wasserpreise zu erhöhen, bis es wehtut.
Autsch!
Das Drehen an der Wasserpreisschraube scheint auf den ersten Blick ein nachvollziehbarer Reflex auf die geringe Zahlungsmoral und den wenig sparsamen Verbrauch. Doch eine Verteuerung des Wassers trifft manche härter als andere. Schon heute geben Familien mit einem geringen Einkommen jeden dritten verdienten Peso für Trinkwasser aus. Und es sind die ärmeren Wohnviertel, wo das Wasser zuerst rationiert wird, wenn es in der Trockenheit zu Engpässen kommt.
Größter Schuldner der städtischen Wasserwerke sind ohnehin staatliche Institutionen. Mit über 200 Millionen Euro stehen Ministerien und Verwaltungssitze in der Kreide. Geld, das fehlt für die Instandhaltung der Wasserleitungen, aber auch für Aufklärungskampagnen, um Wasser zu sparen, ohne dabei einen Teil der Bevölkerung förmlich auszutrocknen.
Verwirft man die Idee höherer Wasserpreise, ist eigentlich auch die nächste Patentlösung vom Tisch. Privatisierungen. Denn das Wassernetz zu privatisieren lohnt nur dann, wenn die Einnahmen mittelfristig das Geld der Investoren wieder reinbringen und sich Gewinne machen lassen. Und verkalkulieren sich Wasseranbieter auf dem freien Markt, kann es zudem passieren, dass die Stadtverwaltung mit öffentlichen Geldern Feuerwehr spielen muss, um einen Bankrott zu verhindern und die Wasserversorgung zu sichern.
Schon jetzt reicht das Wasser in Mexiko-Stadt nicht das ganze Jahr für alle. Oder kommt zumindest nicht mehr bei allen an, wenn es knapp wird. Denn in Zeiten akuten Wassermangels wird zuerst in randstädtischen Bezirken wie Iztapalapa rationiert. Und das nervenaufreibende Schlangestehen vor den Tankwagen artet nicht selten in Handgreiflichkeiten aus. Derweil suchen auf den nur wenige Kilometer entfernten Golfplätzen und im Trainingsgelände der Fußballnationalmannschaft unentwegt die Rasensprenger.
Doch statt sich diesen gesellschaftlichen Widersprüchen zu stellen, setzt die linke Stadtregierung lieber auf technokratische Lösungen. Noch größere Rohre, die das Wasser aus dem benachbarten Valle del Bravo für viel Geld über mehrere hundert Meter Höhenunterschied nach Mexiko-Stadt pumpen, noch mehr Stauseen und Quellen, die das Wassernetz am Laufen halten sollen.
Dass dieses zusätzliche Wasser irgendwo fehlen könnte, darüber wird nur selten laut nachgedacht. Dabei saugt sich Mexiko-Stadt wie ein großer Schwamm mit den Wasserreserven des benachbarten Bundesstaates Estado de México voll. Gerade die dortige Landbevölkerung bekommt dies zu spüren. Wasser wird rationiert, oft gibt es nicht mal fließend Wasser in den Dörfern, obwohl ringsherum Dutzende Quellen sprudeln. Auch der Stausee des früheren Wasserkraftwerks San Vicente wird mehr und mehr ausgezutscht. Die Dampfschiffchen, mit denen sonst Wochenendausflügler über den See schippern, liefen diesen Sommer erstmals nicht aus. Der Pegel des Sees lag mehr als 9 Meter unter dem Normalstand.
Eine nachhaltige Wasserpolitik muss demnach überregionalen Charakter haben, denn auch jene Hauptstädte, denen die Kritik aus der Provinz nicht mal ein müdes Schulterzucken abbringen kann, sollten sich bewusst sein, dass eine Schädigung der natürlichen Wasserspeicher im Umland die Existenz der Metropole nicht langfristig, sondern in greifbarer Nähe gefährdet. Wasser gibt es dann vielleicht nur noch abgefüllt und zu saftigen Preisen an der Supermarktkasse.
Será más pronto de lo que imaginas. Tanto que cuando abras los ojos te darás cuenta de lo que se avecina. Los inclinan y son duros de escalar. Tanto duele la verdad, muchos se querrán suicidar. Y tiemblo cada vez que pienso esto. El tiempo nos consume. Y hará un final más lento con más sufrimiento. El cielo abre sus puertas. ¡Estad atentos! El juicio final se acerca, empiezan las trompetas, los primeros truenos. Vientos mueven el mar, tierra nos escupe lava. Lluvia cae sobre esta página que quedará borrada. Una historia que será real y en eso está basada. Solo es el mundo advirtiendo.
Im August 2000 einigten sich in Brasilia die Staatschefs der 12 südamerikanischen Länder auf ein neues Infrastrukturvorhaben zur regionalen Integration Südamerikas, kurz IRSA. Doch längst nicht überall stößt IRSA auf Gegenliebe, ganz im Gegenteil. Die sozialen Bewegungen des Kontinents, darunter zahlreiche indigene und kleinbäuerliche Gruppen, warnen ebenso vor der Zerstörungskraft von IRSA wie Wissenschaftler, die sich mit dem Projekt auseinandergesetzt haben. Ein Beitrag von Eva Völpel.
Die Infrastrukturinitiative IRSA ist, man kann es nicht anders sagen, ein Megaprojekt gigantischen Ausmaßes. Betrachtet man Karten, auf denen die IRSA-Vorhaben eingezeichnet sind, wird einem schwindelig. Von Nord nach Süd und Ost nach West sollen 12 sogenannte Infrastruktur- und Entwicklungsachsen den gesamten südamerikanischen Kontinent durchschneiden. Etliche dieser Achsen, wie die Amazonasachse oder die interozeanische Achse zwischen Brasilien, Bolivien und Peru, führen durch ökologisch hochsensible Gebiete, wie zum Beispiel die Amazonasregion. Insgesamt umfasst IRSA derzeit über 500 Einzelprojekte. Die Präsidenten Südamerikas, allen voran Brasilien unter Luiz Inácio Lula da Silva, wollen sich mit IRSA für den Weltmarkt in Stellung bringen. Dazu dienen sollen unter anderem unzählige neue Transportwege zu Land und Wasser, neue Wasserkraftwerke und Staudämme, Gas- und Ölpipelines. Südamerika will auf dem globalen Markt als Lieferant für Agrarprodukte, Energie und Rohstoffe eine neue Stufenleiter erklimmen. Nach den Aussagen der IRSA-Planer sind dabei Gebiete wie der Amazonas oder das Pantanal, ökologisch hochsensible Landschaften mit einem enormen Reichtum an biologischer und kultureller Vielfalt, nichts anderes als Barrieren, die es zu überwinden gilt. Es ist ein Blick auf den Kontinent, der Roberto Espinosa von der Andinen-Koordination der indigenen Völker Perus sehr besorgt.
El tema del IRSA es muy grave para los pueblos y los países de
IRSA ist für die Länder und Völker Südamerikas eine schwerwiegende Sache. Dahinter stecken Straßenbauprojekte, auch Wasserstraßen, die dazu dienen, Waren abzutransportieren. Es geht IRSA allein um die Waren, nicht um die Menschen. Es geht darum, das brasilianische Soja schneller zum Pazifik zu bekommen. Darum, die mineralischen Rohstoffe abzutransportieren. Es ist eine Vision von ökonomischen Megaprojekten. Natürlich erklärt man das den Leuten so nicht. Man spricht im Gegenteil davon, man bringe Entwicklung für alle. IRSA wird in den Amazonas eingreifen, in die Kordilleren des Andenraums, in das Flussgebiet des Orinoco oder in das Pantanal. Alles hochsensible Ökosysteme, in denen eine Vielzahl von Gemeinden lebt, darunter indigene Völker. Die Leute werden von IRSA betroffen sein, sie werden aber nicht dazu konsultiert. Es gab niemals eine Debatte.
Während die offizielle Webseite von IRSA höchstmögliche Transparenz verspricht und aufwendig gestaltete Grafiken und Werbevideos zur Verfügung stellt, ist dort in der Tat von Konsultationen und Mitspracherechten keine Rede. Am 2. November machten indigene Gruppen und Menschenrechtsorganisationen aus Peru, Bolivien, Ecuador und Brasilien vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte darauf aufmerksam. Sie protestierten in einer Anhörung vor dem Gerichtshof, dass sie bei der Planung und Umsetzung von IRSA völlig außen vor bleiben, obwohl gerade indigene und kleinbäuerliche Gemeinden am meisten von IRSA betroffen sein werden. Doch während man beim Gerichtshof noch versucht, das Ausmaß von IRSA zu verstehen, werden einzelne Projekte bereits umgesetzt. 2003 begann der Planungsstab IRSA mit seiner Arbeit. Bis 2010 soll eine Reihe von ersten als prioritär klassifizierten Projekten verwirklicht werden. Insgesamt, so Schätzungen aus dem letzten Jahr, beträgt das Investitionsvolumen von IRSA 62 Milliarden US-Dollar. Das Geld soll unter anderem von der Interamerikanischen Entwicklungsbank, den nationalen Regierungen Südamerikas und aus der Privatwirtschaft aufgebracht werden. Dass jedoch ein großer Teil der Gelder aus den jeweiligen Staatshaushalten der Länder kommen soll, alarmiert Blanca Chancosa von der Vereinigung der Quechua-Völker Ecuadors, kurz Equanari.
Tampoco está garantizado de que va a beneficiar Es ist überhaupt nicht garantiert, dass die Länder von IRSA profitieren. In Wahrheit werden wir eine Staatsverschuldung bekommen, die bis in alle Ewigkeiten reicht. Probleme wie Bildung und Gesundheit werden nicht gelöst. Und wir wollen von unserer großen Verschuldung loskommen.
Auch Ana Esther Ceseña, Professorin am Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Universität von Mexiko-Stadt, geht mit IRSA hart ins Gericht.
En el caso del IRSA, esto tiende a crear una
dinámica. IRSA wird in der Region ganz neue soziale und ökonomische Dynamiken hervorbringen. Das Projekt tut dem bisherigen Gefüge Gewalt an und wird neue Grenzen errichten. Das Ziel ist einzig und allein die Ausrichtung auf dem Weltmarkt. Man will konkurrenzfähiger und effizienter werden. All das denkt sich nur in Kategorien von innen nach außen. Aus Lateinamerika sollen die Waren auf den Markt der USA, nach Europa bzw. auf entwickelte Märkte gebracht werden. IRSA raubt die Urwälder aus. Es wird das ökologische Gleichgewicht zerstören, ebenso das Gefüge der dort lebenden Gemeinden. Überall dort, wo Projekte durchgeführt werden, wird sich die örtliche Kultur und das Leben der Menschen verändern. IRSA wird letztlich die soziale und ökologische Vielfalt drastisch reduzieren. Südamerika soll einer extremen Beschleunigung des Wettbewerbs und des Handels ausgesetzt werden. Dabei gilt, je schneller man die Ressourcen rausholt, desto besser. Es ist eine Mentalität der Enteignung.
Erstaunlich ist für etliche Beobachter, dass auch die linken Regierungen Lateinamerikas an IRSA festhalten. Obwohl das Projekt zum Teil vor ihrer Amtszeit aus der Taufe gehoben wurde. Vielleicht ist weniger verwunderlich, dass Brasilien ein vitales Interesse an IRSA hat. Das Land möchte seine Stellung als ökonomisches Zugpferd der Region ausbauen. Zudem, so hört man, wird wohl der brasilianische Baukonzern Odebrecht etliche der IRSA-Projekte umsetzen. Doch warum Ecuador unter Rafael Correa oder Bolivien unter Evo Morales am Projekt festhalten, ist erklärungsbedürftig. Blanca Chancosa nennt die Dinge beim Namen.
Für uns ist es beunruhigend, dass die Politik der neuen progressiven Regierungen in Lateinamerika nicht den Grundsatz verfolgen, das Leben zu verteidigen. Die Vorstellung, die die Regierungen von Entwicklung haben, und die Vorstellung, die wir indigenen Völker und auch die sonstigen Bewohner der Länder davon haben, stimmen nicht überein.
So halten auch die sogenannten progressiven Regierungen Südamerikas bis heute am Konzept des expansiven Wachstums für den Weltmarkt und an Rohstoffexporten fest. Davon jedoch profitiert die eigene Bevölkerung wenig bis gar nicht. Im Gegenteil, von den Bergbau- und Erdölfördergebieten oder den großen Soja-Monokulturplantagen Lateinamerikas profitiert lediglich die dünne Schicht der jeweiligen nationalen Elite. Ein gutes Geschäft wird IRSA auch für transnationale Konzerne und die Rohstoffmärkte in den USA, Europa oder Asien. Rohstoffe werden billig zu haben sein. Nicht zuletzt, weil die externen Kosten ihres Abbaus und Transports, soziale Umbrüche und Umweltschäden lokal beglichen werden müssen. Von Konzepten, die auf die ökologisch und sozial verträgliche Entwicklung lokaler kleiner Wirtschaftseinheiten bzw. auf Binnenmarktwachstum setzen, ist IRSA meilenweit entfernt. Dabei seien die Menschen, die sich gegen IRSA aussprechen, nicht für den Stillstand, sagt Ana Esther Ceseña. Sie würden eben nur ein grundsätzlich anderes Konzept vertreten.
Weil die Weltbank sich des Konzepts nachhaltige Entwicklung bemächtigt hat, sprechen die Menschen in Lateinamerika weder von Entwicklung noch von Nachhaltigkeit. Man spricht vielmehr vom Konzept des guten Lebens. Man will die Dinge so gestalten, dass alle gut leben können. Das heißt, in Harmonie mit der Natur leben können. Die Menschheit ist ein Teil der Madre Tierra, der Mutter Erde. Und nicht die Mutter Erde eine Ressource für die Menschheit.
de la madre tierra y no la madre tierra es un recurso de la humanidad.
Solo es el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba. Vientos mueven el mar, tierra nos escupe lava, lluvia cae sobre esta página que quedará borrada, una historia que será real y en eso está basada. Solo es el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.